Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und zugeschaltet live aus Davos ist unser Chefredakteur im Außendienst, Roger Köppel. Lieber Roger, danke, dass du Zeit hast. Wie ist die Stimmung am WEF? Was hast du Interessantes zu berichten?
Im Raumschiff Davos, im Epizentrum der Abgehobenheit und dieser polyglotten, transnationalen Eliten, die sich da hinter verschlossenen Türen zusammenballen und zusammenraufen, um die Welt fernzusteuern, aber jeden Tag merken, dass sich die Welt eben nicht nach ihrem Gusto fernsteuern lässt. Es gibt ja viele dieser Theorien und Projektionen hier am WEF. Es ist interessant, ich bin ja schon seit über 20 Jahren, gehe ich ja an dieses World Economic Forum, kann mich noch gut erinnern, beim ersten Mal als absolutes Greenhorn. Wo du da anstehst und plötzlich läuft dir da der Bill Gates an dir vorbei oder der damalige Verleger Lord Weidenfeld und mittlerweile leider verstorben. Also es ist natürlich immer noch ein großer Bienenhaufen und ja, die überwiegende Stimmung ist von abwartender Gespanntheit geprägt, bezüglich natürlich der Vorgänge in Amerika. Europa ist ein großes Thema. Man redet natürlich auch über Russland, Selbstkritik da dieser Mainstream-Eliten. Da hört man relativ wenig, aber das kann man vielleicht auch nicht erwarten angesichts der Offensichtlichkeit der Probleme. Ja, aber ich finde es immer wieder interessant hier.
Was ist deiner Meinung nach heute an diesem Tag das interessanteste, bewegendste Thema in Davos?
Also für mich ist natürlich als Schweizer immer auch das Thema EU von Interesse, das Thema EU ist von Relevanz. Da haben wir ja gestern den Auftritt von Frau von der Leyen gesehen, auch deutsche Politiker, eben Olaf Scholz, der Kanzler, Friedrich Merz von der CDU. Da fragt man sich einfach, warum machen die eigentlich einen Wahlkampf in Deutschland? Was haben die eigentlich hier am WEF verloren? Die müssen ja im Grunde dreimal am Tag Reden halten auf einem eisigen Marktplatz in der deutschen Provinz. Aber offensichtlich ist es da angenehmer, wenn Sie sich da verlustieren oder anpreisen hier in Davos. Oder möglicherweise denken Sie auch, ja, wenn wir Wahlkampf machen in Deutschland, dann hilft das eigentlich nur der AfD. Jeder Auftritt von Scholz ist eine Stimme für die AfD. Keine Ahnung, vielleicht solche Überlegungen. Das war interessant. Aber eben die Europäische Union, Frau von der Leyen, ich habe noch etwas nachgedacht über ihren Auftritt. Und David Biener hat es heute richtig geschrieben in der Weltwoche. Für sie existiert eigentlich das Schweizer Volk gar nicht. Sie hat ihr erzählt, ja, die haben eine neue Partnerschaft besiegelt mit der Schweiz. Da ist noch überhaupt nichts besiegelt. Gar nichts, rein überhaupt gar nichts. Aber das ist genau das Problem. Das Volk, der Souverän, die Demokratie kommt eigentlich in der Vorstellungswelt dieser Eurokraten da, dieser Kommissare, überhaupt nicht mehr vor. Und das muss man sich als Schweizer sehr genau merken, das muss man sich einprägen, weil wenn wir denn dort dabei sind, institutionell angebunden, wird es dann nicht besser. Und das zweite Thema, was mich beim Dossier EU beunruhigt, ist natürlich jetzt hier, wie dieser Ukraine-Krieg im Grunde, aber das geschieht der EU-Recht, bei der EU abgelagert wird. Also Trump, das hat ja auch Fjodor Lukjanow gesagt, der Strategiespezialist und Professor der Moskauer Höheren Schule für Ökonomie, der ja früher regelmäßig auch ans WEF gekommen ist, der hat auch gesagt, für Trump ist Russland eben ziemlich irrelevant. Das sieht man jetzt, weil er es gar nicht erwähnt. Und seine Theorie ist auch, jetzt wird man das einfach der EU überlassen. Die EU soll dann das machen. Vor allem soll sie es zahlen. Vor allem soll sie es dann alles wieder aufbauen. Gibt sicher auch Chancen, gibt Möglichkeiten. Aber das sind unbequeme Gedanken, sagen wir mal, die hier den Gottesdienst stören würden, darüber redet man dann überhaupt nicht. Auch die Ukrainer gehen stark in die Richtung. Also ich war heute noch an einem Panel, der ukrainische Außenminister, und der hat stark die These vertreten, ja, wir müssen jetzt möglichst schnell der EU beitreten. Und ich sage das jetzt einfach etwas mit dem nüchternen, realpolitischen Blick des Schweizers. Das heißt, die hoch überschuldeten EU-Länder bekommen es dann noch einmal mit einem hochverschuldeten Gebilde zu tun, das zwar sehr viel Potenzial hat, das zu Unrecht hier militärisch angegriffen wurde. Das sind fürchterliche Leidtragende, das wollen wir in keiner Art und Weise in Abrede stellen. Aber man darf bei all diesem Mitgefühl und bei diesem Mitleid eben nicht die wesentlichen politischen Fragen ausblenden. Und das ist vielleicht das Wichtige, also was da auf uns zukommt. Und das ist null kritisch hier ein Thema. Das wird gar nicht hinterfragt. Also die sind absolut nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, sie machen alles richtig. Die Bösen, die absolut Bösen sind in Moskau. Kompromisse kann man vergessen. Und wir Ukraine über alles, koste es, was es wolle. Und das können sie ja machen. Aber sollen wir Schweizer uns dann da anbinden? Sollen die Schweizer dann da auch mitmachen und Milliarden bezahlen? Also da wäre ich sehr vorsichtig.
Was für eine Rolle spielt das Erstarken der USA mit diesem neuen fulminanten Amtsantritt von Donald Trump? Was für eine Rolle spielt das am WEF? Ist man da quasi hoffnungsvoll, freudig, dass der Westen jetzt wieder zu alter Stärke zurückfindet? Oder sind da überhaupt mehr verunsicherte Voten zu spüren?
Also ich muss jetzt eine interessante, lustige Anekdote erzählen. Gerade vorhin habe ich mit einem von Kollegen aus der Schweizer Medienszene gesprochen, die jetzt immer kritisiert haben, die Weltwoche sei dazu Amerika-kritisch und so. Dabei sind wir gar nicht Amerika-kritisch. Wir waren einfach beiden kritisch. Wir haben dieses Sanatorium kritisiert in Washington. Da habe ich denen gesagt, so, jetzt seid ihr sicher auch wieder euphorisch. Amerika ist zurück. Trump mischt da den Laden auf und Amerika in alter Stärke. Und dann habe ich gemerkt, du bist also säuerlicher Miene, ist das zur Kenntnis genommen worden. Also offensichtlich ist es dann auch nicht recht, wenn wir, oh, jetzt kommt gerade eine Legende, Nile Rodgers. We have met at this birthday last year in Italy. You remember where you played at Matthias party. It was fantastic. Yeah, it was great. Congratulations, you're the Michelangelo of modern music. Das war Nile Rodgers. Das ist die Legende, der absolute, der Top-Musiker, der, We Are Family, Sister Sledge, Chic und so diese Disco-Klassiker gemacht hat, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine ganz tolle Erscheinung hier, der Nile Rodgers. Eben, da wird man so abgelenkt hier am HIF. Wo sind wir stehen geblieben?
Wie wir das Sanatorium kritisiert haben von Joe Biden.
Wie beeinflusst Amerika das? Ja, an sich müssten ja jetzt alle euphorisch sein, weil Trump den amerikanischen Pioniergeist weg. Natürlich sind auch bestimmte Risiken drin und Interessenkonflikte mit Donald Trump. Aber es ist doch einfach interessant, dass all die, die sich jetzt vorhin noch bis vor kurzem an die amerikanische Flagge geheftet haben und da die Amerikaner hochleben lassen haben, die sind jetzt plötzlich irgendwo weg von der Bildfläche und man ist da wieder super kritisch. Also mit Trump ist dann auch nicht recht. Also man merkt sozusagen, das Anti-Trump-Syndrom wirkt hier natürlich nach und er ist sicherlich kein Superstar am West. Also das habe ich jetzt auch gemerkt, habe mit ein paar Leuten auch vom Wall Street Journal gesprochen. Da ist also schon sehr viel vorauseilende Kritik da. Weil er halt so ein unkonventioneller Typ ist. Ich finde ja den Trump eigentlich hochinteressant. Ich finde das einen ganz faszinierenden, tollen Politiker, der ja vieles richtig gemacht hat, auch nicht alles. Aber mein überwiegendes Gefühl da ist positiv, aber da bin ich nicht in der Mehrheit. Amen.
Wie sehr beschäftigt man sich überhaupt noch mit Russland, diesem Feind, diesem Feindbild? Ist das überhaupt noch ein Thema? Erstaunt es einem immer noch, dass dieser russische Bär noch nicht am Boden liegt? Wie sehr spielt das noch eine Rolle?
Das ist natürlich ein bisschen das Problem, weil da die Weltmeister der Fehlprognosen uns erzählt haben, da die gleichen Eliten, die uns diese ganze Covid-Politik gebracht haben, die Klimapolitik, die auch in der Geopolitik da in den letzten Jahren die erste Geige gespielt haben. Die haben natürlich jetzt hier das herrschende Narrativ zu Russland bestimmt. Russland ist das absolut Böse, Russland ist absolut schwach. Also auf der einen Seite sind sie eine Weltbedrohung, auf der anderen Seite sind sie absolut schwach. Also man hat zwischen schlotternder Angst und dann auch Geringschätzung gewissermaßen gependelt. Gleichzeitig hat man den unmittelbar bevorstehenden Kollaps vorausgesagt. Das ist jetzt natürlich peinlich. Oder Russland gibt es immer noch. Russland steht immer noch da, der Krieg läuft und die Russen gewinnen. Sie zahlen zwar einen fürchterlichen Preis und man will auch in Russland einen Kompromiss. Die Leute sind auch kriegsmüde, das hat mir Fjodor Lukjanow bestätigt. Aber eben diese ja, von Anfang an durchschaubaren Bizarro-Thesen, da diese eigentlich arrogante Geringschätzung, diese Theorien, die sind jetzt auch in sich zu eingestürzt. Und das WEF, muss man leider sagen, war ja auch etwas der Durchlauferhitzer dieser Überheblichkeit. Ich finde, Lukjanow hat es doch gut auf den Punkt gebracht in seinem Interview, jetzt, das ich mit ihm gestern geführt habe. Er sagt, er fragt ihn, was ist das Problem des Westens? Und sagt, das Problem ist die Arroganz, ist die Überheblichkeit, ist die Hybris. Nachdem der Westen den Kalten Krieg gewonnen hat, ist er übermütig geworden. Er hat gedacht, ja, Ende der Geschichte, wir haben gewonnen, alle wollen so sein wie wir. Es gibt eigentlich gar keinen legitimen Grund mehr, eine andere Meinung zu haben. Und wer da den Latz aufmacht, der wird einfach zurückgestoßen. Und so hat man auch die Russen behandelt. Und das hat jetzt einfach die Milch sauer werden lassen. Und das rechtfertigt nicht den Krieg, das ist klar. Aber es ist einfach auch vom Westen sehr viel falsch gemacht worden. Und diese Überheblichkeit, die hält halt nach. Und die gleichen Leute, die diese Überheblichkeit zelebriert haben, vielleicht gar nicht wissen, weißt du, der Mensch wird ja übermütig, ohne es zu merken, denen ist das natürlich unangenehm. Die wollen das nicht eingestehen, dass dieser Krieg immer noch dauert. Das wird nicht angesprochen. Man sagt dann so Plattitüden, zum Beispiel, ja, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nur immer geht. Ja, das ist doch überhaupt nicht demokratisch legitimiert. Also wenn man dazu eine Volksabstimmung machen würde in der EU, bekämst du sicher keine Mehrheit, würde ich jetzt mal annehmen. Das ist also hier etwas das Stimmungsbild. Vielleicht noch ein zweiter Punkt. Heute Morgen war ein interessantes Panel mit der schwedischen Finanzministerin. Die hat eine Studie vorgestellt. Auch interessant, haben sie über Russland gesprochen. Nimmt natürlich kein Russe teil. Ein Schwede und irgendein aus dem Baltikum hat jemand über Russland gesprochen. Also, die Russen sind hier gar nicht dabei. Und ja, und sie hat dann gesagt, ja, sie habe jetzt Studien gemacht, sie sei auch überrascht gewesen, dass die russische Wirtschaft da immer noch stehe und so, aber man sei jetzt ganz erleichtert, die hätten eben auch Probleme. Also, du siehst, es geht da gar nicht um die Sache, sondern es geht einfach darum, dass man der eigenen Strategie, die man jetzt einfach 3 Jahre lang durchgestiert hat, die versucht man jetzt einfach im besten Licht darzustellen und etwas die Fakten nach vorne zu schieben, damit das Ganze nicht so desaströs aussieht. Und das ist vielleicht etwas, vielleicht kommen wir dann noch darauf, über das Thema Meinungsäußerungsfreiheit, Meinungsvielfalt am WEF ist ja für mich auch eines der ganz großen Themen der Gegenwart.
Was mich interessiert, Russland ist ja nicht dabei. Gestern haben wir aber Chinesen gesehen, die da irgendetwas hinter dir aufgestellt haben. Ist das ein Einzelfänomen oder sind Staaten wie Brasilien, Südafrika, sind die präsent? Haben die ein Gewicht? Wie ist das?
Ja, die sind schon da. Also Brasilien habe ich gesehen, China ist natürlich hier auch sehr prominent vertreten mit Top-Leuten. Nicht da, Xi Jinping ist nicht hier, aber es sind doch aus diesem Kabinett einige sind da angereist aus Brasilien. Ich bin überzeugt, dass da jemand da ist. Aber eben, ist auch so etwas. Ich meine, jetzt haben alle über BRICS, jetzt reden doch alle über BRICS, man redet über das. Das ist gar kein Thema. Das finde ich ist natürlich ein intellektuelles Defizit am WEF. Dass man diese Entwicklungen nicht mitreflektiert. So entsteht natürlich der Eindruck, ja, das ist einfach eine riesige transatlantische Echokammer. Jetzt kommt gerade noch der finnische Ministerpräsident, der jetzt da heruntersteigt, da noch mit einer uniformierten, schwer uniformierten Frau. Ihm übrigens habe ich mal ein Twitter-Fernduell gehabt, weil der die Schweiz kritisiert hat wegen der Neutralität. Habe ich ihm geschrieben, er habe überhaupt keine Ahnung, zur Neutralität zu sprechen. Und dann ist dann ein Donnerwetter zurückgekommen. Aber stimmt, oder? Wir reden ja über die Schweiz, ohne die geringste Ahnung zu haben. Je weniger sie wissen, desto absoluter ist ihre Meinung, desto sicherer, je weniger sie wissen, desto sicherer sind sie sich in ihrer Meinungsäußerung. Also eben hier, das WEF, diese Länder sind da, aber man spricht nicht über diese Entwicklungen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass ein WEF viel mehr neutrale Kompassnadel der Gegenwart ist, als eben selber diese Botschaften, von oben nach unten bringt. Und mir hat Klaus Schwab selber gesagt, er möchte das eigentlich noch ändern. Er ist ja von ungebrochener Vitalität, über 80 Jahre. Sieht aber nicht so aus, als würde er demnächst den Löffel abgeben und hier die Führung jemand anderem übertragen. Und er hat klar gesagt, er wolle das wieder öffnen. Davon ist leider zu wenig zu spüren bis jetzt. Also eben, man hat die Länder da, aber man spricht eigentlich nicht über diese Phänomene. Man kann sie auch kritisieren, oder? Aber sie müssen doch wenigstens thematisiert werden. Ich habe das jetzt noch nicht gesagt.
Du wolltest noch über die Meinungsfreiheit sprechen. Mir ist da einfach aufgefallen, der Spruch von Olaf Scholz, ja, Meinungsäußerungsfreiheit, ja, sei großartig, sei auch schön und gut, soll auch garantiert sein, aber, ja, nicht extreme rechte Meinungen, da höre ich es dann auf. Wie ist die Meinungsäußerungsfreiheit am WEF, das Thema aktuell?
Da muss ich dir einfach sagen, da habe ich heute Morgen ein ganz interessantes Gespräch geführt mit einem amerikanischen Professor, der auch publiziert, sehr bekannt ist, Bestsellerautor. Und wir haben nachher über Deutschland gesprochen. Dann haben wir gescherzt und gesagt, ja, die Deutschen sind doch irgendwie nach wie vor im Bismarck-Zeitalter. Wir sind nach wie vor bei Bismarck. Und Bismarck hat ja auch von den Reichsfeinden gesprochen. Also da, die brauchen einfach immer Feinde. Und ich sage jetzt etwas, das hören vielleicht an manche Zuschauer nicht so gern, aber die deutschen Politiker, die reden dann gerne von Demokratie und Meinungsäußerungsfreiheit, aber sie haben gar keine Ahnung, was das ist. Sie wissen das gar nicht. Jetzt kann man sagen, woher sollen sie es auch wissen? Das sind ja noch nicht die urältesten Traditionen, wobei auch Deutschland eigentlich eine lange demokratische Tradition hat. Und man muss ja fairerweise sagen, dass das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, war ja eine Wahlmonarchie. Also unter den Monarchien waren die Deutschen eigentlich noch die demokratischsten. Aber es war natürlich immer auch ein Top-Down-Staat. Ich will das gar nicht nur verurteilen. Das hat seine Gründe, das hat seine Traditionen, das hat auch mit der Geografie zu tun. Wir Schweizer haben auch Glück gehabt hinter unseren sieben Bergen. Aber wenn die also von Demokratie und Meinungsäußerungsfreiheit reden, ja, dann meinen sie immer, ja, sie haben schon Meinungsäußerungsfreiheit, das Gleiche zu sagen wie ich. Demokratie ist, wenn wir beide das Gleiche meinen, wenn wir einen Konsens haben. Die Deutschen sind, Politiker sind konsensorientiert. Und jetzt erleben sie eigentlich eine Schocktherapie in Demokratie mit einer AfD, auch mit einem Bündnis Wagenknecht. Die einen mischen die rechte Szene auf, die anderen mischen die linke auf. Und anstatt sich dem analytisch zuzuwenden, kommt man einfach mit diesen, ja, mit diesen Kampfbegriffen und mit diesen Diskriminierungsvokabeln, die ja keinerlei Bedeutung haben. Also das ist hier etwas vielleicht das Thema, aber zur Meinungsäußerungsfreiheit. Das hat mich jetzt enttäuscht, da ist ein Bericht herausgekommen, vielleicht müsst ihr das thematisieren noch bei der Weltwoche, dieses Desinformationspaper da, des WEF. Da reden Sie mir auch an Panels viel zu oft, ja, die Desinformationen und die Versuche da, die Leute in die Irre zu führen. Also die würden gescheiter mal am WEF etwas schauen, dass sie nicht in die Irre geführt werden durch sich selber, indem sie eben immer in der gleichen Echoblase herumtanzen, anstatt hier die Welt hineinzulassen und eben auch andere Meinungen. Also dieses Thema Desinformation ist natürlich ein Deckmantel, um unliebsame Meinungen zu bekämpfen. Das müssen wir sehr, sehr sorgfältig und wachsam beobachten. Es gibt ja solche Tendenzen auch in der Schweiz. Staune, auch eine NZZ hat verschiedene Leitartikel schon veröffentlicht. Ja, ja, man muss dann schon schauen gegen die Fake News aus Washington, gegen die neuerdings, gegen die Fake News aus Moskau natürlich, die Fake News aus China. Ich glaube, wir haben kein Problem mit Fake News aus Moskau und China in der Schweiz. Wir haben das Problem mit Fake News aus dem Bundeshaus. Wir haben das Problem mit den falschen Ansagen, die da gemacht werden. Ich habe ja in der Albis-Gürtli-Rede auch über das gesprochen. Also hier ist das WEF, trotz eigentlich dem Bekenntnis, sich zu öffnen, pluralistischer zu werden, wieder kontroverser, meinungsvielfältig. Hier ist mir das WEF einfach zu stark der Souffleur der Mächtigen, die da mit dieser Desinformation letztlich an den Fundamenten und an den Pfeilern der Demokratie laubsägeln. Oder vielleicht schon etwas mehr.
Was würdest du sagen, du hast jetzt über viele Probleme, viele Irrtümer gesprochen, was ist eigentlich aus deiner Sicht das Kernproblem von diesen westlichen Vertretern am WEF? Wo irren Sie diametral fundamental derzeit?
Ja, ich bin ein absolut überzeugter Verfechter der sogenannten westlichen Kultur und der westlichen Werte. Aber ich zucke immer zusammen, wenn man diese Worte so bringt. Heute ist das ja wie ein Schwimmabzeichen, wie eine Ritterrüstung. Ich habe da die westlichen Werte und dann ist man schon mehr wert als alle anderen. Von dem halte ich überhaupt nichts. Einer der zentralen westlichen christlichen Werte ist zum Beispiel die Demut. Ja, vom Christentum gelehrt. Bild dir ja nicht ein, dass du mit deinem beschränkten Verstand, so leistungsfähig der auch immer sein mag, bei manchem etwas leistungsfähiger als bei anderen, du bist nicht in der Lage, das Ganze zu erfassen. Du kannst die Wahrheit nur ausschnittweise erkennen. Und dein Hirn ist auch eine Fälscherwerkstatt, was dich immer wieder auf die falsche Spur führt. Für mich ist diese Demut, die Selbstkritik, die Neugierde, die Gesprächs- und Streitkultur, die Auseinandersetzung, die Meinungsvielfalt, das sind für mich die zentralsten westlichen Werte. Und aus dem heraus kommen ja dann die Institutionen, die Demokratie, die Menschenrechte, dass man eben die Leute nicht einfach umbringen kann oder canceln kann mit einer falschen Meinung. Du musst sie, falsch in Anführungszeichen, mit einer anderen Meinung, du musst sie widerlegen. Und ich wünschte mir, dass der Westen diese westlichen Werte wieder ernst nimmt. Das, was wir heute sehen und was sich da als Westen bezeichnet, Roman, ist eine Karikatur der westlichen Werte. Da steckt dann manchmal mehr westliche Werte drin an dort, wo man sie gar nicht vermuten würde. Und diese westlichen Werte, die sind universell. Das heißt nicht, dass alle die gleichen Prioritäten haben müssen und die gleiche Interpretation. Aber wir sehen doch, dass diese Erfahrungs-, was sind denn Werte? Werte sind Verkehrsschilder der Wirklichkeit. Das sind so Erfahrungen. Man weiß, aha, ist vielleicht besser, wenn ich das und das nicht mache. Wenn ich überleben will, ist vielleicht besser, so und so sich zu verhalten, wenn ich eine erfolgreiche Gesellschaft haben will. Aber nicht alle können sich leisten, vielleicht bestimmte Anwendungen dieser Werte zu betreiben. Aber wir rücken ja zusammen. Also das ist das große Missverständnis. Letztlich das, was Lukanov gesagt hat, auch in seinem Interview mit mir jetzt, dass eben die Hybris, die Selbstüberschätzung, da muss mehr passieren. Und ich finde, da könnte man eben gerade die westlichen Werte viel emphatischer verteidigen, aber heute ist das Wort westliche Werte wie eine Droge, wie eine Rauschdroge zur Selbstüberhöhung geworden. Und das ist schlecht, das ist nicht gut.
Was ist sonst noch bemerkenswert? Was steht vielleicht auch noch bei dir jetzt auf dem Programm?
Ja gut, heute kommt noch Robert Habeck, also auch da, der geht davon aus, lieber ans WEF anstatt zu Hause Wahlkampf. Jeder Habeck-Auftritt eine Stimme für die AfD, deshalb ist er vielleicht hier. Das ist jetzt nur eine etwas provokative These zuhanden unserer deutschen Zuschauer. Wir haben hier noch verschiedene Panels. Ich hatte jetzt am Mittag ein interessantes Treffen mit dem vietnamesischen Premierminister da, war in einer Tischrunde und da war auch ein toller Unternehmer, dem irgendwie eine Firmengruppe gehört in Vietnam. Ist auch spannend, wie da die Vietnamesen die Welt sehen. Für sie ist das Umweltthema ist wichtig, Klimawandel. Die haben also echte Probleme mit den steigenden Meeresspiegeln, vor allem im Süden des Landes, arbeiten da mit der ETH zusammen, haben sie stolz präsentiert, was sie alles für Firmen haben, dann ihre Energieversorgung. Das ist natürlich schon eine unglaubliche Dynamik und für die Schweiz eine Riesenchance. Und jetzt sind wir beim Positiven beim WEF. Wir haben jetzt einiges kritisiert, was hier nicht gut läuft. Das ist konstruktive Kritik. Ich will das explizit als konstruktive Kritik verstanden ist. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, abfahren mit dem WEF, das ist der größte Chabis und das brauchen wir nicht. Nein, das ist ein Markenzeichen für die Schweiz. Schreibe ich morgen auch in der Weltwoche. Das ist auch Ausdruck, natürlich eine Riesenleistung von Klaus Schwab. Auch wenn der kritisiert wird, man soll ihn auch kritisieren, natürlich. Der ist mittlerweile auch eine Schlüsselfigur etwas des Weltgeschehens. Und natürlich werden mit ihm auch viele Entwicklungen identifiziert, die man nicht so gut findet, die er sich vielleicht auch zu eigen gemacht hat und dem Podium, dem Forum. Aber das ist gar nicht das Thema. Das ist eine Riesenleistung, dass er das geschafft hat. Und dass eben so viele Leute, weil du schaust, da kommen Leute hoch und sind da, da sind x, nicht nur die Top-Shots, da sind x Minister. Ich habe mit dem somalischen Finanzminister heute gesprochen, ein riesiges Watch-Fan. Der ist gerade auf mich losgesprungen, als er meine Charlie Browns Watch gesehen hat. Wo haben Sie dieses Watch? Wo hast du dieses Watch? Die will ich auch. Swatch sei ganz groß. Die Schweiz, Swatch. in Somalia, in Afrika. Das sind auch solche Momente. Und das ist das Coole, das ist das Faszinierende am WEF, dass einfach die ganze Welt eben doch hierher kommt. Ich wünschte mir, dass es wirklich wieder ganz universell ist. Auch jetzt die Russen einladen, muss ja nicht Putin bringen und Lavrov. Aber es gibt Intellektuelle, es gibt Stimmen. Und nicht nur die, die wir bei uns immer lesen, die Ausgewanderten, da die Profidissidenten, diese Stimmen sind auch interessant. Aber wir hören zu wenig von denen, die ja noch dort sind. Da müsste man mehr machen. Aber dass es das gibt, das ist toll. Eben auch eine Anerkennung für die Schweiz. Und mein Plädoyer in diesem Zusammenhang, ohne Klaus Schwab gäbe es das WEF nicht. Aber ohne die neutrale Schweiz könnte er sein WEF nirgends veranstalten. Das ist hier die Beziehung. Und ich wünschte mir, dass auch Schweizer Politiker, die ja gern hier ihren Kopf zeigen in die Kameras, nicht, dass ich ein bisschen scharwenzeln und so, weiß ja nicht, wie viel das bringt. Aber wenn sie schon hier sind, dann müssten sie auch entschiedener für dieses WEF werben als Visitenkarte unserer Schweiz. Ich sag dir, wenn die Neutralität weg ist, ist dieses WEF weg. Und dieses WEF ist irgendwo auch ein Sinnbild dafür, dass die Schweiz eben einen Nutzen hat, eine Bedeutung als Treffpunkt, als Begegnungsstätte. Und zwar, wo auch Feinde sich begegnen können. Das ist das Problem am WEF, dass es eigentlich seine eigene Mission gar nicht konsequent genug umsetzt. Seinen Universalismus, seine Neutralität, seine Offenheit. Die kupieren sich, sie kastrieren sich bis zu einem gewissen Grad, sie amputieren Teile der Welt, sie machen sich eben diese Narrative zu eigen. Und das müsste man entschiedener dagegen halten. Aber ungeachtet all dessen, toll, dass es das gibt.
Lieber Roger, ganz herzlichen Dank. Ich lege Ihnen noch das Gespräch von Roger mit Professor Fjodor Lukjanov ans Herz. Wenn die Russen schon nicht am WEF vertreten sind, dann sollen
dann
sie
holen wir sie
ja,
ans
genau,
WEF.
Dann sollen sie wenigstens bei uns zu Wort kommen. Lieber Roger, ganz herzlichen Dank. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank.